mal eben schnell zum Mars fliegen. Das würde nicht nur Elon Musk gerne demnächst machen, aber die Hürden sind hoch. Wie überstehen wir beispielsweise die monatelange Reise dorthin? Ein spannender Ansatz ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, der große Traum vom Leben auf anderen Planeten oder auf fernen Raumstationen. Also, dass wir Menschen dort irgendwann zu Hause sein könnten, das ist ja nicht nur Science Fiction. Der Anfang ist ja irgendwie schon gemacht. Es gibt seit Jahren die internationale Raumstation, die permanent besiedelt ist. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir haben neulich hier im Podcast drüber gesprochen, warum es trotzdem schwierig sein wird, den Weltraum zu besiedeln. Und einer der Hauptgründe dafür sind wir Menschen selbst, denn wir sind nicht gemacht für diese langen, beschwerlichen Reisen, beispielsweise eben zum Mars. Unsere Körper halten dem irgendwie nicht stand. Wir müssen ja essen, wir müssen atmen, wir müssen auf Toilette gehen und so weiter. Aber dagegen lässt sich womöglich was machen. Forschende arbeiten bereits an Lösungen und Spektrum-Redakteurin Katharina Mennet ist heute mein Gast, um über dieses spannende Thema zu sprechen. Hallo Katharina.
Hallo Marc.
Ja, Katharina, so ein Flug zum Mars, wäre das was für dich?
Ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher. Also grundsätzlich fände ich es schon super spannend, mal ins Weltall zu fliegen. Also wenn man so Bilder von der ISS sieht und auch überhaupt die Vorstellung, unseren Heimatplaneten so als kleine, verletzliche, blaue Murmel aus der Ferne zu sehen, das finde ich total aufregend und würde ich super gerne mal machen. Aber ob es direkt eine Reise zum Mars sein muss, ich weiß nicht. Also die Neugier ist da, aber eigentlich gefällt es mir hier auf der Erde auch ganz gut.
Ja, so ähnlich geht's mir auch. Also ob der Preis, den man dafür dann bezahlt an Vorbereitungszeit und so weiter und ob man überhaupt das schaffen würde, ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Aber der Blick würde sich sicherlich lohnen. Und jetzt habe ich schon gesagt, solche Reisen, die sind problematisch für uns Menschen. Was ist denn das Problem eigentlich, Katharina? Woran scheitert es bislang?
Ja, du hast es eben schon gesagt, die Reise zum Mars, die dauert ziemlich lange. Die dauert so ungefähr 9 Monate. Und die Menschen an Bord, die müssen natürlich während dieser Zeit mit Sauerstoff versorgt werden, mit Wasser, mit Nahrung. Und, das darf man auch nicht vergessen, sie müssen natürlich Vorräte mitnehmen. Also auf dem Mars, wir kennen die Bilder von dem roten Planeten, da gibt's ja nichts. Und die Verweildauer dort oben, die betrüge sogar etwa 500 Tage, also mehr als ein irdisches Jahr. Und das liegt an den Bahnbewegungen von Mars und Erde um die Sonne. Das erlaubt keine beliebigen Transferfenster. Naja, und dann scheitert es natürlich noch an ganz vielen anderen Hürden, die genommen werden müssen. Man wäre auf dem Mars einer deutlich stärkeren Strahlung ausgesetzt. Die Schwerelosigkeit auf dem Weg dorthin, die schwächt Muskeln, Knochen und Kreislauf. Ganz zu schweigen von den psychischen Auswirkungen. Also ich meine, stell dir mal vor, du musst dich 9 Monate lang mit dir selbst oder nur mit ganz wenigen anderen Leuten beschäftigen. Denn in aktuelle Raumschiffe, in diese kleinen Raumkapseln, die man kennt, ja, vielleicht passen da 5, 6 Leute rein. Ja, also das heißt, da muss man auf jeden Fall an Lösungen arbeiten, um all diese Probleme zu beseitigen.
Und wenn wir jetzt auf den Reiseweg gucken, dann hat man sich eine mögliche Lösung bei der Natur abgeschaut. Stichwort Winterschlaf. Klären wir erstmal, was passiert denn eigentlich, wenn Tiere in Winterschlaf fallen?
Genau, also zunächst einmal ist der Begriff Winterschlaf nicht in allen Fällen korrekt. Also Wissenschaftler sprechen in dem Zusammenhang lieber von Torpor. Das ist ein ganz spezieller physiologischer Zustand, in dem der Gesamtstoffwechsel auf bis zu etwa 5% des normalen Umsatzes sinkt. Auf Zellebene, also wenn man ganz, ganz, ganz klein reinguckt, dann fährt der gesamte Energiestoffwechsel auch runter, zum Beispiel die Atmungsprozesse in der Zelle und auch die Protein- und die DNA-Synthese, die ja fahren runter zu einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz. Und die Tiere, die in Winterschlaf oder Winterruhe gehen, sind dann in diesem Zustand vollkommen inaktiv. Ja, und die hauptsächliche Funktion eines solchen Torpors ist es, in Zeiten von Stress Energie zu sparen. Also es gibt Torpor nicht nur unter kalten Bedingungen, wie zum Beispiel bei Bären oder auch bei Murmeltieren während der Winterzeit, sondern auch unter warmen Bedingungen, wenn Tiere zum Beispiel in Wüsten Trockenperioden überstehen müssen.
Okay, und jetzt in meiner Vorstellung von so einem Torpor oder wie ich es bisher genannt habe, dann Winterschlaf, ja, da liegt da so ein Bär irgendwo in einer gemütlichen Ecke und übersteht eben so die kalten Monate. Und jetzt wissen wir ja, wir Menschen machen das eben nicht und lässt sich ja wahrscheinlich jetzt auch nicht einfach so ein Mensch in so einen monatelangen Zustand versetzen, in dem er quasi körperlich komplett runtergefahren ist. Also wie muss man sich das vorstellen?
Eine eindeutige Antwort kann ich dir da natürlich aktuell noch nicht geben. Es wird ja nur mal erstmal noch daran geforscht. Und zwar eigentlich haben alle großen Raumfahrtbehörden, also die europäische, die chinesische, die russische, die amerikanische, das Thema auf dem Zettel. Denn im Erfolgsfall, also wenn man es wirklich schaffen würde, Menschen in eine Art Winterschlafzustand zu versetzen, wäre das ein echter Gamechanger für die Raumfahrt. Das zumindest hat der Frankfurter Zellbiologe Jürgen Bereiter-Hahn meinem Kollegen Peter Michael Schneider vor kurzem in einem Interview erzählt. Ja, und vorstellen kann man sich so einen Winterschlaf vielleicht ein bisschen wie eine Narkose. Also die Sinneswahrnehmungen sind in einem solchen Zustand sehr reduziert. Man nimmt da kaum noch etwas wahr. Aber anders als zum Beispiel in einem künstlichen Koma, wo man ja auch im ersten Moment dran denken könnte, läuft der Stoffwechsel nicht normal weiter. Also während eines solchen Torpors sind der Darm, das Immunsystem und die Muskulatur weitgehend stillgelegt. Die Herzfrequenz und auch die Atmung sind deutlich verringert. Also man ist irgendwie in so einem komischen Zwischenzustand. Es ist kein Koma, es ist kein Schlaf. Ja, man nennt es eben Torpor. Und das Forschungsteam der Europäischen Raumfahrtbehörde, der ESA, zu diesem Team gehörte Bereiter-Hahn bis Ende 2023, die haben Braunbären als Modellorganismus für ihre Studien ausgewählt. Denn, du sagtest es schon, Bären halten monatelang Winterschlaf und sind vor allem deshalb als Vorbild für uns Menschen gut geeignet, weil sie in Größe und Gewicht ungefähr mit uns übereinstimmen. Also ja gut, man stellt sich natürlich jetzt so einen Riesenbär vor, der ist jetzt vielleicht der Durchschnittsmensch, schon noch ein bisschen von entfernt, aber immerhin näher dran als so ein kleines Murmeltier. Naja, und Bären, die halten ihren verringerten Stoffwechsel im Torpor aufrecht, indem sie das Fett aus ihrem Unterhautfettgewebe abbauen. Und spannend finde ich jetzt auch, der Mensch, der gehört zu den wenigen Tieren, die nicht im Wasser leben und trotzdem auch ein dickes Unterhautfettgewebe besitzen. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass wir auch prädestiniert sind für so eine Art Winterschlaf.
Also müssen Astronautinnen und Astronauten sich künftig jetzt vor so einer Mission dann ein Fettpolster anfuttern oder wie soll ich mir das vorstellen?
Zumindest könnte man davon sprechen, dass es von Vorteil ist, denn auch das weiß man von den Bären. Wenn Fett abgebaut wird, entstehen dabei Wasser und Kohlendioxid. Ja, und das Wasser ersetzt dann das Trinken und das Kohlendioxid, das atmen die Bären einfach aus. Ja, und das ist im Vergleich zur klassischen Eiweißverbrennung, bei der der Körper immer Stickstoffverbindungen wie Harnstoff oder Harnsäure ausscheiden muss, für die Umgebung eines Raumschiffs ein optimaler Stoffwechsel. Naja, und spannend fand ich dann auch noch, überlegenswert wäre es deshalb tatsächlich vorwiegend Frauen auf die Reise zu schicken, denn diese haben rein physiologisch oft mehr Unterhautfettgewebe als Männer. Also wir müssen uns nicht ganz so viel Futter anfressen.
Und wie würde ich mir denn dann so einen Astronaut oder, wie du sagst, eher wahrscheinlich sogar eine Astronautin in so einem Torpor-Zustand vorstellen können? Also wie würde das aussehen?
Ja, das kommt jetzt so ein bisschen auf die Strategie an. Also wie gesagt, es ist ja noch ganz viel Forschung und so ganz sicher weiß man jetzt noch gar nicht, wie man das alles genau umsetzen möchte, denn es gibt verschiedene Ansätze. Also der Ansatz der Amerikaner ist es zum Beispiel, die Astronauten während dieser Ruhephasen zwar herunterzukühlen, aber währenddessen weiterhin künstlich zu ernähren. Die Astronautinnen und Astronauten werden also mit zahlreichen Messstellen und Injektionspunkten übersät, um sie einerseits physiologisch zu überwachen und natürlich auch dann weiterhin zu ernähren. Und dazu müssten die Astronauten fixiert werden. Der Plan der Amerikaner wäre also grundsätzlich sowas wie 14 Tage Torporphase und 14 Tage Wachphase im Wechsel. Ja, man kann sich das dann so vorstellen, also wenn 6 Leute in so einem Raumschiff zusammenleben, dann liegen immer 2 in Ruhephase und ja, der Rest spielt Karten oder so. Ja, und dann gibt's noch das Modell Bär, das wir hier in Europa verfolgen. Und da wäre die Idee, dass es am Ende nur eine Schlaufe braucht, denn die Astronauten leben ja in Schwerelosigkeit. Und darin können sie sich zwar vielleicht ein bisschen bewegen, also sie müssen natürlich irgendwie festgehalten werden, dass sie nicht wegfliegen, aber es ist meistens wirklich Ruhe, also die sind so mehr oder weniger schlaff. Und ja, Bären in ihrer Winterbehausung, die machen das nämlich auch so. Da geht sogar mal im einen Moment der Stoffwechsel hoch oder sie strecken sich und ziehen ein Bein an. Und ja, das würden die Europäer auch ganz gerne alles zulassen, die jetzt nicht irgendwie so richtig einsperren. Und das, was natürlich von Vorteil ist für die ganzen Vorräte, von denen ich eingangs sprach, künstliche Ernährung wäre während eines solchen Zustands nicht erforderlich.
Und wie würde man einen Torpor denn überhaupt künstlich erzeugen können?
Die Forscherinnen und Forscher um Jürgen Bereiter-Hahn, die kennen mittlerweile die Hirnareale, die bei Tieren daran beteiligt sind, diesen Torpor einzuleiten. Und diese lassen sich auch bereits jetzt schon chemisch stimulieren, also bekommen zum Beispiel Ratten, die normalerweise keinen Winterschlaf machen, zum Beispiel sogenannte GABA-Agonisten. Das sind Proteine, die an der Steuerung der Muskelrelaxation beteiligt sind, also wenn man dann so schlaff wird. Und dann werden Herzfrequenz und Körpertemperatur verringert und die Tiere fallen in den Torpor. Also das sieht man jetzt schon im Labor. Ob es sich dabei allerdings um einen echten Torpor handelt, wie bei Bären oder Murmeltieren, ist wissenschaftlich gesehen nicht ganz eindeutig. Daher spricht man in diesem Fall noch von einem synthetischen Torpor.
Also es gibt ganz viele Ideen dazu. Aber wie weit sind wir denn jetzt damit schon, Menschen wirklich in einen künstlichen Ruhezustand versetzen zu können?
Ja, da muss ich jetzt natürlich so ein bisschen die ganze Spannung und Aufregung wieder rausnehmen, denn davon ist zumindest die europäische Forschung derzeit noch weit entfernt. Also was jetzt andere Raumfahrtnationen, ich sagte eingangs China, Russland machen, das weiß man ja nicht immer so ganz genau. Aber hierzulande stellt sich die Frage im Augenblick hauptsächlich noch für andere Säugetiere, die normalerweise nicht in den Torpor fallen. Also ich nannte ja zum Beispiel schon Ratten oder auch Mäuse, denn neben der bereits erwähnten chemischen Stimulation lässt sich der Zustand auch erreichen, indem man zum Beispiel Ultraschall auf bestimmte Hirnareale richtet. Ja, und dort lässt sich dann das Gewebe lokal erwärmen. Und dafür ist es aber notwendig, die Zonen im Gehirn ganz genau zu kennen, die diesen Torporzustand triggern. Aber auf diese Weise konnten die Forscher schon Mäuse in eine Art reversiblen Ruhezustand versetzen. Also Mäuse sind ein Säugetier und nicht Winterschläfer. Ja, und dann konnten die tatsächlich auch sehen, dabei reduziert die Maus ihre Herzfrequenz und Körpertemperatur und sie liegt dann weitgehend unbeweglich in ihrem Käfig.
Also ganz, ganz viele Ideen und man will das wirklich auch versuchen, auch wenn man, wie du sagst, natürlich noch einen weiten Weg vor sich hat. Katharina, mal eine Frage, ich hoffe, es ist keine besonders dumme. In ganz vielen Science-Fiction-Filmen werden ja Leute auch mal jetzt nicht in einen Schlafzustand versetzt, sondern eingefroren zum Beispiel und zu einem beliebigen Zeitpunkt dann wieder aufgetaut. Ist sowas irgendwie realistisch?
Also so wie ich das aus dem Gespräch zwischen Jürgen Bereiter-Hahn und Peter Michael Schneider so herauslese, ist das nicht besonders realistisch. Also der Mensch kann eine Körperkerntemperatur von 32 Grad noch gut überleben. Also wir haben ja normalerweise so 37 Grad, aber darunter wird es wirklich kritisch und lebensgefährlich. Also geringere Temperaturen führen zu massiven Herzproblemen und das weiß man beispielsweise von Lawinenopfern, die eine Unterkühlung über einige Stunden überlebt haben. Dabei handelt es sich dann, muss man natürlich sagen, nicht um einen natürlichen Zustand, sondern um eine echte notbedingte Ausnahmesituation.
Also das ist die Frage, ob man das Menschen überhaupt antun wollte oder könnte. Ein Winterschlaf ist da bestimmt ein bisschen verträglicher, aber ich finde auch da der ganzen Sache stehen ja schon auch ein paar ethische Fragen gegenüber, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Erkenntnis zu den minimalen Körpertemperaturen, die ein Mensch gerade noch so aushält, hat man ja auch nur deshalb gewonnen, weil Menschen ungewollt in eine solche Gefahrensituation geraten sind. Also Menschen jetzt absichtlich zu Forschungszwecken einer potenziell lebensbedrohlichen Situation auszusetzen, da sind wir uns, glaube ich, einig, das verbietet sich selbstverständlich strikt. Meines Wissens hat auch noch niemand derartige Versuche mit Menschen gemacht, sondern bislang eben vorwiegend mit Laborratten oder den erwähnten Mäusen. Also das muss man einfach ganz klar nochmal trennen. Bevor sich dieses Wissen, das man da bereits erlangt hat, auf Astronauten anwenden lässt, müssten einige Jahre und Forschungssituationen ins Land gehen. Und das ist ja auch bei der Organtransplantation oder überhaupt so den ganzen Studien, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen, inwieweit kann man manche Sachen auch auf den Menschen übertragen. Da kommen dann sehr häufig Schweine in Frage, um das an ihnen auszutesten. Also man müsste erstmal Schweine in einen künstlichen Torpor versetzen, bevor man das an Menschen testen kann.
Also weiter Weg noch, aber Katharina, zum Schluss, man kann ja auch immer darüber diskutieren, das ist oft bei so Weltraumgeschichten, Space-Geschichten so, da geht natürlich eine Menge Geld für drauf, für diese Forschung, gerade so Mars-Missionen könnte man auch argumentieren, klar, bringt irgendwie Prestige und natürlich bringt es Erkenntnisse, aber schluckt eben auch eine Menge Geld, das man ja vielleicht auch anders einsetzen könnte, aber oft ist es dann so, dass die Forschung auch eine gewisse Relevanz für unser Leben hier auf der Erde hat, ist das in dem Fall auch so?
Ja, auch darüber machen sich die Forscherinnen und Forscher natürlich Gedanken und sollten die Bemühungen tatsächlich gelingen, wären sie auch auf der Erde von Bedeutung. Da geht es dann vor allem so um den Bereich der Intensivmedizin und der Organtransplantation. Ein solcher Torpor-Zustand wäre zum Beispiel eine gute Vorbereitung, um dem Körper ein Organ zu entnehmen und möglicherweise eben auch deutlich sanfter als beispielsweise eine echte Narkose. Naja, jedenfalls sofern dann die Zeit dafür ausreicht, dem Körper ein Organ zu entnehmen. Also da sind schon noch etliche Fragen offen. Außerdem könnte man zum Beispiel den Torpor auch nutzen, um die Zeit zu gewinnen und unterschiedliche Empfindlichkeit von Tumorzellen und Nicht-Tumorzellen gegenüber Chemotherapeutika zu testen. Also das sind alles noch sehr offene Forschungsfelder, aber ich finde auch sehr interessant und es ist dann, wie du auch genau gesagt hast, vielleicht eine gute Rechtfertigung, die Forschungsgelder auch da reinzustecken und das nicht nur aus Grundlageninteresse und möglicherweise einer fernen Reise zum Mars zu nutzen, sondern auch für ganz echte Gesundheitsanwendungen hier auf der Erde.
Also, wenn wir die Weiten des Weltalls noch weiter erforschen wollen, dann müssen wir uns irgendwie Gedanken darüber machen, wie wir die langen Reisezeiten überbrücken. Und eine mögliche Antwort könnte eine Art Winterschlaf, eine Art Torpor sein. Spannendes Thema und ein langes Interview dazu findet ihr auch auf spektrum.de. Und Katharina Menne hat es uns heute hier im Podcast erklärt. Vielen Dank dir, Katharina.
Danke dir, Marc.
Und auch euch vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Eine neue Ausgabe vom Spektrum-Podcast gibt's dann kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.